Alma 12. Nun sah Alma, dass Amuleks Worte Seesrum zum Schweigen gebracht hatten, denn er bemerkte, dass Amulek ihn bei seinem Lügen und Tauschen gefangen hatte, womit er ihn vernichten wollte, und er sah, dass er ihm Bewusstsein seine Schuld zu zittern anfing, und da öffnete er den Mund und fing an, zu ihm zu sprechen und die Worte Amuleks zu bestätigen und darüber hinaus zu erklären oder die Schriften über das hinaus zu entfalten, was Amulek getan hatte. Nun wurde die Worte, die Alma zu Seesrum sprach, vom Volk ringsum vernommen, denn die Menge war groß, und es sprach in folgender Weise: Nun, Seesrum, du siehst, dass du in deinem Lügen und deiner Hinterlist ertappt worden bist. Denn du hast nicht nur Menschen angelogen, sondern du hast Gott angelogen. Denn siehe, er kennt alle deine Gedanken, und du siehst, deine Gedanken wurden uns durch seinen Geist kundgetan. Und du siehst, wir wissen, dass dein Plan ein sehr listiger Plan war, gemäß der List des Teufels, um dieses Volk anzulügen und zu tauschen, damit du es gegen uns aufbrachtest, sodass es uns schmäht und ausstoßt. Nun war dies ein Plan deines Widersachers, und er hat seine Macht in dir ausgeübt. Nun möchte ich, dass er daran denkt, dass ich das, was ich dir sage, allen sage. Und siehe, ich sage euch allen, das war eine Schlinge des Widersachers, die er gelegt hat, um dieses Volk zu fangen, damit er euch in Unterwerfung zu ich bringe, damit er euch ringsum mit seinen Ketten umschließe, damit er euch zu immerwährender Vernichtung niederkehrte, gemäß der Macht seiner Gefangenschaft. Als nun Alma diese Worte gesprochen hatte, fing Seesrum an, überaus mehr als vorher zu zittern, denn er war mehr und mehr von der Macht Gottes überzeugt. Und er war auch überzeugt, dass Alma und Amulek Kenntnis von ihm hatten. Denn er war überzeugt, dass sie die Gedanken und Absichten seines Herzens erkannten. Denn ihnen war Macht gegeben, dies gemäß dem Geist der Prophezeiung wissen zu können. Und Seesrum fing an, sie eifrig zu befragen, um mehr über das Reich Gottes zu erfahren. Und er sprach zu Alma: Was bedeutet das, was Amulek über die Auferstehung der Toten gesprochen hat, dass alle von den Toten auferstehen werden, sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten, und dazu gebracht werden, vor Gott zu stehen, um gemäß ihren Werken gerichtet zu werden? Und nun fing Alma an, ihm dies alles zu erläutern, nämlich, es ist vielen gegeben, die Geheimnisse Gottes zu kennen, doch ist ihnen das strenge Gebot auferlegt, nichts mitzuteilen, außer gemäß dem Maß seines Wortes, das er den Menschenkindern zugesteht, gemäß der Beachtung und dem Eifer, die sie ihm widmen. Und darum empfängt der, der sein Herz verhärten, das kleinere Maß des Wortes, und wer sein Herz nicht verhärten, dem wird das größere Maß des Wortes gegeben, bis es ihm gegeben ist, die Geheimnisse Gottes zu erkennen, bis er sie völlig kennt. Und denen, die ihr Herz verhärten, wird das kleinere Maß des Wortes gegeben, bis sie nichts von seinen Geheimnissen wissen. Und dann werden sie vom Teufel gefangen genommen und nach seinem Willen zur Vernichtung hinabgeführt. Das ist es, was mit den Ketten der Hölle gemeint ist. Und Amalek hat klar über den Tod gesprochen und dass wir von dieser Sterblichkeit in einen Zustand der Unsterblichkeit erhoben und vor das Gericht Gottes geführt werden, um gemäß unseren Werken gerichtet zu werden. Wenn unser Herz verhärten ist, ja, wenn wir unser Herz geben, das Wort verhärten haben, so sehr, dass es in uns nicht zu finden ist, dann wird unser Zustand fruchtbar sein, denn dann werden wir schuldig gesprochen werden. Denn unsere Worte werden uns schuldig sprechen, ja, alle unsere Werke werden uns schuldig sprechen. Wir werden nicht für makellos befunden werden und auch unsere Gedanken werden uns schuldig sprechen. Und in diesem fruchtbaren Zustand werden wir nicht wagen, zu unserem Gott aufzuschauen. Und wir würden gar froh sein, könnten wir den Felsen und den Bergen gebieten, über uns zu fallen, um uns vor seiner Gegenwart zu verbergen. Aber dies kann nicht sein. Wir müssen hervorkommen und vor ihm stehen in seiner Herrlichkeit und in seiner Macht und in seiner Kraft, Majestät und Herrschaft und zu unserer immerwährenden Schande eingestehen, dass alle seine Richtersprüche gerecht sind, dass er in all seinen Werken gerecht ist und dass er zu den Menschenkindern barmherzig ist und dass er alle Macht hat, einen jeden Menschen zu erretten, der an seinen Namen glaubt und Frucht hervorbringt, die seine Umkehr zeigt. Und nun sehr, ich sage euch, dann kommt ein Tod, ja, ein zweiter Tod, denn ein geistiger Tod ist, dann ist eine Zeit, da jeder, der in seinen Sünden stirbt, also einen zeitlichen Tod, auch einen geistigen Tod sterben wird. Ja, er wird in dem, was die Rechtschaffenheit betrifft, sterben. Dann ist die Zeit, da ihre Qualen wie ein Seher von Feuer und Schwefel sein werden, dessen Flamme für immer und immer Empor steigt. Und dann ist die Zeit, da sie niedergekettet sein werden zu immerwährender Vernichtung, gemäß der Macht und Gefangenschaft des Satans, denn er hat sie sich gemäß seinem Willen untertan gemacht. Dann, so sage ich auch, werden sie sein, als sei keine Erlösung vollbracht worden, denn sie konnten gemäß der Gerechtigkeit Gottes nicht erlöst werden. Und sie konnten nicht sterben in Anbetracht dessen, dass es keine Verwesung mehr gibt. und nun begab es sich, als Alma damit zu Ende gekommen war, diese Worte zu sprechen, verwundert sich das Volk noch mehr. Aber es war da ein gewisser Antionach, einer seiner obersten Herrscher, der trat vor und sprach zu ihm: Was ist das, was du gesagt hast, dass der Menschen von den Toten auferstehen und von diesem Sterblichen in einen unsterblichen Zustand verwandelt werden wird, dass die Seele nie mehr sterben kann? Was bedeutet die Schriftsteller, dies besagt, Gott aber im Osten des Gartens von ihrem Cheruben und ein lodendes Schwert aufgestellt, damit nicht unsere ersten Eltern hineingingen und von der Frucht des Baums des Lebens aßen und immer da lebten. Und so sehen wir, dass es für sie gar keine Möglichkeit gab, immer da zu leben. Nun sprach Alma zu ihm: Das ist es, was ich eben erklären wollte. Nun sehen wir, dass Adam durch das Essen der verbotenen Frucht gefallen ist, gemäß dem Wort Gottes. Und so sehen wir, dass durch seine Fall die ganze Menschheit zu einem verlorenen und gefallenen Volk geworden ist. Und nun sehe ich, sage dir, wenn es möglich gewesen wäre, dass Adam zu der Zeit von der Frucht des Baumes des Lebens gegessen hätte, so hätte es keinen Tod gegeben. Und das Wort wäre nichtig gewesen und hatte Gott zu einem Lügner gemacht, denn er hat gesagt: Wenn du isst, wirst du sicherlich sterben. Und wir sehen, dass der Tod über die Menschheit kommt, ja, der Tod, wovon Amulek gesprochen hat, nämlich der zeitliche Tod, durch würde dem Menschen einen Zeitraum gewährt, worin er umkehren könne. Darum ist dieses Leben zu einem Zustand der Bewährung geworden, eine Zeit, um sich bereit zu machen, Gott zu begegnen, eine Zeit, um sich für jeden endlosen Zustand bereit zu machen, von dem wir gesprochen haben, der nach der Auferstehung der Toten sein wird. Nun aber hatte es den Plan der Erlösung nicht gegeben, denn von Grundlegung der Welt an festgelegt war, so hätte es keine Auferstehung der Toten geben können. Es wurde aber ein Plan der Erlösung festgelegt, welcher die Auferstehung der Toten, wovon gesprochen worden ist, zustande bringen wird. Und nun siehe, wenn es möglich gewesen wäre, dass unsere ersten Eltern hätten hingehen und von dem Baum des Lebens essen können, so wären sie immer da elend gewesen, denn es hätte für sie keinen Zustand der Vorbereitung gegeben. Und so wäre der Plan der Erlösung vereitelt worden. Und das Wort Gottes wäre nichtig gewesen, denn es hätte keine Wirkung gehabt. Aber siehe, es war nicht so, sondern es wurde den Menschen bestimmt, dass sie sterben müssen und nach dem Tod müssen sie zum Gericht kommen. Ja, dasselbe Gericht, wovon wir gesprochen haben und das ist das Ende. Und nachdem Gott bestimmt hatte, dass dem Menschen dies alles geschehen solle, siehe, da sah er, dass er ratsam sei, dass der Mensch Kenntnis von dem habe, was er ihnen bestimmt hatte. Darum sandte er Engel, mit ihnen zu sprechen, und sie ließen die Menschen von seiner Herrlichkeit schauen. Und von jener Zeit an fingen sie an, seinen Namen anzurufen. Darum sprach Gott mit den Menschen und tat ihnen den Plan der Erlösung kund, der von Grundlegung der Welt an bereit worden war. Und dies tat er ihnen kund gemäß ihrem Glauben und ihrer Umkehr und ihren heiligen Werken. Darum gab er den Menschen Gebote, denn sie hatten zuerst die ersten Gebote in dem, was seitlich war, übertreten und waren wie Götter geworden und konnten gut von böse unterscheiden und hatten sich in den Stand versetzt zu handeln oder waren in den Stand versetzt worden, so zu handeln, wie sie wollten und wie es ihnen gefiel, sei es Böses zu tun oder Gutes zu tun. Darum gab Gott ihnen Gebote, nachdem er ihnen den Plan der Erlösung kundgetan hatte, auf dass sie nicht Böses täten, denn die Strafe dafür wäre ein zweiter Tod, nämlich ein immerwährender Tod hinsichtlich dessen, was die Rechtschaffenheit betrifft. Denn über so jemanden kann der Plan der Erlösung keine Macht haben, denn die Werke der Gerechtigkeit können gemäß Gottes erhabene Gute nicht zerstört werden. Aber Gott rief die Menschen im Namen seines Sohnes an, denn dies war der festgelegte Plan der Erlösung, nämlich, wenn ihr umkehrt und eure Herz nicht verhärten, dann will ich durch meinen Eil. Entschuldigung. Ein sie gesäugten Sohn barmherzig zu euch sein. Darum, wer auch immer umkehrt und sein Herz nicht verhärten, der wird durch meinen einziggesäugten Sohn Anspruch haben auf Barmherzigkeit zur Vergebung seiner Sünden. Entschuldigen Sie mich. Barmherzigkeit zur Ergebung seiner Sünden und solche werden in meine Ruhe eingehen. Und wer auch immer sein Herz verhärten und Übles tut, siehe, ich schwor in meinem Grimm, dass er nicht in meine Ruhe eingehen wird. Und nun, meine Brüder, siehe, ich sage euch, wenn ihr eure Herz verhärten, werdet ihr nicht in die Ruhen des Herrn eingehen. Darum wird er durch eure Übelten herausgefordert. Entschuldigung. Und nun, meine Brüder, siehe, ich sage euch, wenn ihr euer Herz verhärten, werdet ihr nicht in die Ruhen des Herrn eingehen. darum wird er durch ihre Übeltun herausgefordert, sodass er seinen Grimm auf ihr herabsendet, wie bei der ersten Herausforderung, ja, gemäß seinem Wort in der letzten Herausforderung, ebenso wie in der ersten, zu immerwährenden Vernichtung ihrer Seele. Er darum dem gemäß seinem Wort zum letzten Tod ebenso wie dem ersten. Und nun, meine Brüder, in allem Betracht dessen, dass wir dies alles wissen und dass dieses wahr ist, lasst uns umkehren und nicht unser Herz verhärten, um nicht den Herrn, unseren Gott, herauszufordern und seinen Grimm in diesen, seinen Schweigen geboten, die er uns gegeben hat, auf uns herabzusehen, sondern lasst uns in die Ruhe Gottes eingehen, die gemäß seinem Wort bereitet ist. Thank you.